Dieser Talk wird von Merline gehalten. Sie hat eine Menge Spaß mit Hardware zu arbeiten, experimentieren und Dateien fürs Lasercutting vorzubereiten. Und sie wird euch in die Welt, wie man diese Dateien vorbereitet, wie man Fehler vermeidet, und ihr werdet eine ganze Menge lernen und selbst ausprobieren können. Und jetzt fängt der Talk mit Merline an. Hallo zusammen. Mein Name ist Merline, und ich werde heute darüber reden, wie man mit Lasercutting beginnt und wie man diese Dateien dafür vorbereitet. Dieser Talk ist mehr oder minder für Anfänger. Das heißt, wenn ihr überhaupt keine Erfahrung mit Lasercutting habt oder vielleicht mal zugeguckt habt, dann ist das im Wesentlichen genau der Vortrag für euch. Wenn ihr schon damit Erfahrung habt, wird es wahrscheinlich eher etwas langweilig werden. Aber um zu wissen, wie man Dateien fürs Lasercutting vorbereitet, müssen wir als erstes verstehen, was das ist und wie es funktioniert, wie der Laser funktioniert, welche Arten von Jobs wir hier machen können. Und es nötig, dass ihr auch über die Materialien, die verwendet werden, etwas versteht. Das ist natürlich kein vollständiger Guide fürs Lasercutting. Es ersetzt nicht irgendeine Art von persönlichem Training oder eigenem Training, zum Beispiel vor eurem Hackspace. Das heißt, stellt auf jeden Fall sicher, dass jemand am Hackspace eure entsprechenden Einführungen vor Ort gibt. Also als erstes ein bisschen was über die Optiken hier. Wie funktioniert ein Lasercutter? Wir schauen jetzt nicht genau, wie ein Laser im Detail wird, aber wie das hier für uns nützt. Und schauen also hier die roten Pfeile hier auf dem Bildschirm an. So, im Wesentlichen kommen die aus einem Laser, also einem guten Laser, kollimiert. Das heißt, die kommen also sehr, sehr parallel raus. Das heißt, das Licht breitet sich dann nicht weiter aus, divergiert nicht viel. Und dieses Licht verläuft im Lasercutter im Wesentlichen in einer horizontalen Ebene. Das Erste, was wir also machen, ist, dass wir das ins Senkrechte reflektieren, auf unser Material, mit dem wir arbeiten. Das ist also, was dieser 45-Grad-Spiegel hier oben macht. Was wir auch machen, ist, das Licht durch eine Linse zu schicken, sodass die Lichtbündel also zusammenlaufen in einen Fokuspunkt, einen Brennpunkt, den sogenannten Brennpunkt. Wir bündeln also die Energie, also die auf diesen einzigen kleinen Punkt hier. Da ist die Kraft dann am stärksten. Wir haben also eine Menge Licht, eine Menge Energie hier in diesem einen einzigen Punkt hier auf der Oberfläche unseres Materials, mit dem wir arbeiten. Das ist also das, was wir erreichen wollen. Also sagen wir mal, um drüber zu diskutieren, wenn also jemand den Lasercutter bevor euch benutzt hat, und ein 4 mm dickes Material benutzt, und jetzt kommt ihr mit eurem Material, und das ist jetzt nur 3 mm dick. Was ihr also direkt sehen könnt, ist, dass der Brennpunkt komplett daneben ist. Was also bedeutet, dass das Licht, was die Oberfläche erreicht, bereits über eine etwas größere Oberfläche verteilt wird, auf der Oberfläche eures Materials. Was bedeutet, dass die Energie auf dem tatsächlichen Punkt hier, also praktisch, dass an einem einzigen Punkt eine geringere Energie ist. So, das heißt also, es ist also nicht gut, das möchten wir nicht. Wir möchten, weil wir die maximale Energie genau auf dem Material haben. Also was wir tun müssen, ganz, ganz intuitiv, die Linse bewegen. Aber das ist nicht, was wir tun. Machen wir nicht, weil der Spiegel und Linse praktisch eine zusammenhängende Einheit ist in dem Gerät und die sich auf der horizontalen Achse hin und her bewegt. Und das heißt, wir können die nicht einfach zueinander verstellen. Was wir also stattdessen tun, ist, wir bewegen das Gitter, das Bett und damit das Material auf diesem Bett. Denn das ist das, was wir kontrollieren können. Was wir also machen, ist, wir bewegen das Material nach oben. Ich habe das Slide hier mal als Referenz gelassen. Das ist also die Oberfläche des Betts. Und jetzt, wenn wir jetzt das Bett mit Material nach oben schieben, dass also der Brennpunkt ganz genau der Oberfläche des Materials ist, dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Also, und so sieht das dann also jetzt im tatsächlichen Objekt aus. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Hier haben wir ein neongelbes Stück Material, Acryl hier und etwas Materialreste hier auf einem metallischen Gitter in dem Lasercutter. Und das ist jetzt das Teil, was nach oben und nach unten bewegt werden kann. Und diese schwarze Metall, schwarze Metallbacken hier ist die Schiene, wo die optische Komponente, also dieses Teil hier, der Spiegel und die Linse, nach links und nach rechts bewegt wird auf dieser Schiene hier. Und diese Schiene kann auch vorwärts und rückwärts gefahren werden. Und mit vorwärts, rückwärts und links und rechts bedecken wir die ganze 2D-Ebene hier in dem Lasercutting, an der Arbeitsfläche hier. Und dieses kleine, winzige metallische Teil, so sieht das aus, das kann man runterklappen. Und das ist ein kleines Werkzeug, um den Abstand zu messen. Und was ihr hier machen wollt, ist, dass ihr das Material nach oben bewegt, gerade eben genug, dass die Spitze von dieses kleines Gerät hier so gerade eben die Oberfläche berührt. Das heißt also, dass genau dann, dass euer Material, in dem Fall das unser Acryl, ganz genau da auf der Ebene ist, wo der Brennpunkt ist. Und da wollen wir das Ganze hinhaben. Auf die Art und Weise kriegen wir saubere Ergebnisse. Also, was können wir jetzt also mit dem Lasercutter machen? Im Wesentlichen können wir zwei Aufgaben damit erfüllen, die relevant sind. Das eine ist gravieren, das andere ist schneiden. Wir wollen also in der Lage sein, einen Umriss oder ein Inneres davon in ein Material ausschneiden können. Aber in den meisten Fällen sieht es so aus, dass wir praktisch die äußere Kante eines Objektes abschreiben. Und was wir machen wollen, ist, dass wir genug Energie da rein tun wollen, dass wir praktisch das Material an dieser Stelle schmelzen oder verbrennen. Das ist nicht die Form, die wir tatsächlichen, wirklichen Leben hinkriegen. Aber im Endeffekt ist es ein abtragendes Verfahren auf Deutsch, bei dem wir Material wegnehmen. Im wirklichen Leben ist dieser Laserstrahl ungefähr so groß wie ungefähr den Durchmesser eines Haars, also viel, viel schmaler. Das heißt, der Spalt ist in der Realität viel, viel schmaler hier. Und die Kanten hier sind so eng zusammen, dass man tatsächlich die Objekte auseinanderdrücken muss, dass ich Kraft ausüben muss, um sie nachher auseinanderzudrücken, weil der Spalt so schmal ist. Es passiert also ganz gerne mal, dass ein kleines bisschen Material sogar noch am Boden ist, was man dann tatsächlich mechanisch drücken muss. Aber wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann sprecht mit dem der Lasercutter gehört. Der kann also euch helfen mit den ganzen Feineinstellungen davon, zum Beispiel mit der Laserleistung, welche Stärke man da arbeitet und die Schneidegeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der die Optik über das Objekt bewegt wird. Also diese Geschwindigkeit kann also auch einstellen. Also je schneller ihr euch bewegt, desto weniger Energie pro Strecke wird tatsächlich in das Material übertragen, natürlich. Also, wenn ihr wollt also genau gerade eben genug Energie reinbringen, dass es so gerade eben durchgeschnitten wird, aber nicht mehr als das, nicht mehr als nötig, denn das würde die Oberfläche, also die Seiten beschädigen. Also, dass ihr wollt nicht zu viel Energie reinbringen. Das ist ziemlich spezifisch, aber normalerweise braucht ihr euch darauf nicht zu kümmern, weil euch die Software, die ihr verwendet, entsprechende Voreinstellungen für die unterschiedlichen Materialien hat. Das heißt, ihr ladet eure Dateien hoch und die Geschwindigkeit und Leistung ist tatsächlich gespeichert. Der andere Operationsmodus hier ist Gravieren. Was ihr also beim Gravieren tun wollt, ist nur die Oberfläche ein ganz kleines bisschen beschädigen. Also ein kleines bisschen Material wegbrennen, aber so gerade eben nur die Oberflächen berühren. Nur ein kleines bisschen, gerade eben genug, dass man etwas mit bloßem Auge da sehen kann, dass die Oberfläche verändert ist, aber eben nicht. Also dieses Bild hier ist sehr stark übertrieben. in Praxis ist, sind die Vertiefungen, die man damit reinbrennt, nicht viel größer. Hier ist also ein Beispiel davon, von einer Acryl-Schlüsselanhänger, ein paar Zentimeter. Und was ihr hier sehen könnt, ist, dass die dass ihr die äußere Kante, die wir geschnitten haben, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das ist ja nämlich kein besonders guter Job hier gewesen, nicht besonders sauber hier, aber das ist ganz gut, das zu demonstrieren. Zwei Dinge seht ihr hier, wenn ihr hier genau, ihr seht ja diese kleinen Dinger, die hier rausgucken, die ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Das ist ein bisschen übergebliebenes Material, weil der Laser nicht komplett durchgeschnitten ist. Also da unten am Boden davon ist noch ein kleines bisschen Verbindung hier. Gerade eben genug, dass man das Material rausbrechen kann, selbst von Hand. Aber das kann auch dafür sorgen, dass die Ecken abbrechen.
In diesem Fall hatten wir dann noch genug Material übrig. Das war Glück. Und das kann man sehr leicht schön machen mit dem Cuttermesser und hatte dann ein schönes Geschenk für jemanden. Also das ist okay, aber was wir hier noch sehen, was auch okay ist, weil wir das immer ein wenig sehen können, sind diese Linien hier. Und die Linien sind die Positionen des Lasers. Während sich der Strahl über die gekrümmte Linie hier bewegt, wenn wir hier zurückgehen auf dieses Bild, dann bewegt sich die Schiene zurück, während sich die optische Schiene nach rechts bewegt. Also die Schiene geht nach oben und die optische Komponente nach rechts. Und das ist eigentlich die Schrittgröße der Motoren, die wir hier sehen an der Seite. Und deswegen sind hier diese kleinen Linien. Wenn wir uns jetzt den gravierten Bereich genauer ansehen, hier oben, kann man auch sehen, dass das nicht wirklich die Position war, in der das Stück bearbeitet wurde. Es wurde um 90 Grad gedreht und ja, es lag halt waagrecht anstelle von horizontal. Und weil der Laser graviert eigentlich auf der Horizontalachse und deswegen bewegt sich dann das optische Modul nach links und rechts. Und das sind dann die Linien, die du hier auf der Oberfläche sehen kannst. Wie erstellt man nun einen Bereich mit einem einzigen Lichtpunkt? Also man zieht eine Linie, geht dann ein Stück auf die Seite und zieht noch eine Linie. Und so weiter. Ne? Und das geschieht auf der horizontalen Achse. Und so erstellt man da die Fläche. Denkt an einen Oldschool-Fernseher mit Vakuumkammer, Elektronenstrahl, also ein wirklich fettes, schweres Gerät. Und an der Vorderseite hat es den Bildschirm, wo der Elektronenstrahl dann in sichtbares Licht umgewandelt wird. Also ein kleiner Lichtpunkt, der sich da über den Bildschirm bewegt, den wir mit dem menschlichen Auge nicht so erfassen können. Also wir kennen nicht, dass es nur ein einziger Lichtpunkt ist, sondern also für uns sieht das wie ein vollständiges Bild aus. Und hier funktioniert das ähnlich, aber wir beschädigen jetzt die Oberfläche von unserem Material. Und wir sehen die einzelnen Linien, die durch die Bewegung des Lasercutters entstehen. Also jetzt haben wir gesehen, wie das auf Acrylglas aussieht, aber mit welchen Materialien können wir noch arbeiten? Es gibt natürlich Holz. Am Beginn ist immer empfohlen, mit Acryl zu beginnen, weil also es ist sehr fehlerverzeihend, sehr anfängerfreundlich. Man kann nicht viel falsch machen mit diesem Material. Beim Lasercutten selbst kann sehr viel schief gehen, aber das Material selbst ist einfach zu handhaben. Mit Holz kann es ein wenig schwieriger werden. Also wenn ihr jetzt sehr teures Holz habt, dann ist es geeignet, aber halt sehr teuer, aber ihr werdet wahrscheinlich keine Probleme damit haben. Und es gibt vor allem zwei Dinge, auf die wir achten sollten. Also das Holz muss komplett glatt sein und es darf auch nicht gebogen oder gekrümmt sein. Also wenn es feucht wird oder so, passiert es ja, dass sich das Holz dann verbiegt. Und deswegen ist es wichtig, sicherzustellen, dass es eben ist. Wenn wir wieder auf dieses Bild schauen, stellt euch vor, wenn sich das Material nach oben wölbt, dann verteilt sich die Energie eben auf eine größere Fläche und das möchten wir nicht. Das gibt kein sauberes Ergebnis. Und die Gravur wird halt ein wenig verwackelt sein und das Material wird nicht durchgeschnitten. Also darauf muss man achten mit allen Materialien, die müssen eben sein und glatt sein. Und worauf man noch achten sollte bei Holz, ist, dass man nicht jede Holzart lasercutten kann. Es geht vor allem um den Leim, mit dem die Schichten gekittet werden. Wenn man jetzt Sperrholz verwendet, dann wurde es geleimt. Und ja, das sind nicht alle Arten halt verwendbar. Wenn ihr jetzt in einen Laden geht und Holz kauft, dann werdet ihr da das Richtige finden. Aber im Baumarkt, da gibt es oft Holzstücke, die nicht verarbeitbar sind. Und eben, es liegt nicht am Holz, es liegt dann am Leim dazwischen. Das Holz sollte auch total trocken und sauber sein. Keine Öle, keine Harzflecken, keine Epoxidharze oder irgendetwas anderes. Es muss alles komplett sauber sein. Also diese beiden Materialien sind jetzt die häufigsten und am einfachsten zu verwenden. Aber es gibt noch andere, also sind jetzt nicht alle auf der Liste, aber zum Beispiel gibt es Papier, Pappe, Stoffe. Also ich empfehle hier sehr 100% Baumwolle zu verwenden, denn sobald ein anderer Stoff darin ist, muss man wieder gucken, funktioniert es damit wirklich oder nicht. Vor allem synthetische Stoffe können sehr leicht zu brennen beginnen oder schmelzen und können dann nicht verarbeitet werden. Man kann mehrere Lagen von Baumwolle übereinander legen. Also das habe ich schon ausprobiert. Wir haben Masken am Beginn der Pandemie gemacht. Und irgendwie, ja, wurden wir es leid, den Stoff von Hand zu schneiden. Und dann haben wir uns für Lasercutting entschieden. Es ist aber, ja, nicht das einfachste Material, um zu beginnen. Man kann auch Leder verwenden, aber man sollte sicherstellen, dass es nicht mit Chemikalien oder Ölen oder Ähnlichem behandelt wurde. Auch mit Kork kann man gut arbeiten. Es ist eigentlich ähnlich wie Holz. Gummimaterialien für Stempel, das macht Spaß. Aber es muss spezieller Stempelgummi sein, der fürs Lasercutting geeignet ist. Der Gummi, den man in Bastelläden kaufen kann, ist aus PVC. Und das sollte man nicht im Lasercutter verwenden, auf keinen Fall. Und dann gibt es noch einige besondere Materialien wie Glas. Je nach der Lasercutter kann man Glas gravieren. Metalle sind ein bisschen schwieriger. Also man muss auch darauf achten, was der spezifische Lasercutter wirklich kann. Und nicht jeder Lasercutter kann jede Tiefe oder Dicke eines Materials bearbeiten. 5 oder 6 Millimeter können schon viel sein. Also wenn man 7 Millimeter schneiden muss, kann das der Lasercutter vielleicht nicht. Aber wie gesagt, es kommt immer aufs Material drauf an. Und worauf man noch achten sollte, ist wirklich die Größe des Materials, das in den Lasercutter reinpasst. Wenn man 40 mal 40 cm Stück Acryl hat, der Lasercutter jetzt aber nur 30 cm in einer Dimension bearbeiten kann, dann bringt man das Stück nicht rein. Das funktioniert dann nicht. Also Die Ausgangsmaterialien sollten kompatibel sein mit der Maschine, die man verwendet. Hier sind einige Beispiele, wie Acryl aussehen kann. Gibt es in verschiedenen Farben. Die sind meistens lichtundurchlässig, wie das blaue, grüne, gelbe oder schwarze. Aber es gibt auch transparente Arten, wie dieses graue, schwärzliche Stück hier. Und das hier rechts, das besteht aus zwei Teilen. Eines ist lichtundurchlässig, das andere ist transparent. Es sind weiße Folie drauf und deswegen sieht es weiß aus. Links oben haben wir Neonfarben, sieht man jetzt nicht so gut, aber das ist das Neongelb, das wir vorher gesehen haben. Hier sieht es ein wenig mehr nach Neon aus, aber ja, sieht man nicht so gut jetzt hier auf dieser Aufnahme. Das ist so Neonorange. Das in der Mitte ist ziemlich interessant. Es ist ein verspiegeltes Acryl. Es ist klar, also transparent und hat eine Metallbeschichtung auf der Rückseite. Also es ist wie ein Spiegel mit einer Beschichtung hinten. Und wenn ihr jemals einen Spiegel kaputt gemacht habt oder die Rückseite zerkratzt habt, dann seht ihr, dass es nicht mehr reflektiert und es wird eigentlich zu komplett normalem Glas. Aber das kann man sehr gut im Lasercutter verwenden. So sieht es dann am Ende aus. Das sind Schlüsselanhänger, die ich für eine Freundin gemacht habe. Das auf der linken Seite, hier sieht man den verspiegelten Bereich. Und dieses milchig-weiße ist der gravierte Bereich. Also man bearbeitet es von hinten und man entfernt die Spiegelschicht. Das war noch ein weiteres lustiges Projekt mit einem Material, das ein bisschen teuer war.
Und wenn man gerade von der, wovon gerade teuer spricht und so weiter, es gibt ein paar Sachen, die ich noch erwähnen wollte, weil ich gesehen habe, wie Leute das in Hackspace tatsächlich getan haben. Und das sollt ihr definitiv nicht machen. Als allererstes. Immer, wenn ihr glaubt, ihr wisst alles über einen Lasercutter, geht nicht von dem Gerät weg, wenn das Gerät gerade arbeitet. Ich weiß, dass das alles sehr lange dauern kann, aber es kann teilweise 30, 40 Minuten dauern, bis so ein Job soweit durch ist bei einer großen Ebene. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr mal eben rausgehen könnt und euch was zu essen holen könnt oder so. Wenn er dann nämlich zurückkommt, kann es passieren, dass ihr in ein Flammenmeer zurückkommt, dass alles in Flammen steht. Also, es ist schon mal passiert. Zum Beispiel, wenn die Motoren stehen bleiben in dem Lasercutter, dann glaubt der Laser zwar, dass er sich bewegt, aber er bewegt sich tatsächlich nicht und produziert dann eine Menge Hitze an ein und demselben Ort hier. Das heißt, dass dann das Material Feuer fängt und dann fängt der Lasercutter Feuer und dann fängt der Raum Feuer, in dem man euch befindet. Also selbst wenn ihr glaubt, dass alles in Ordnung ist, dann heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich der Fall ist. Also verlasst niemals den Bereich, bleibt immer behaltet den Job immer in Beobachtung hier. Ebenso. Nehmt nicht einfach jedes beliebige Material und probiert aus, ob es funktioniert oder nicht. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, Holz aus dem Baumarkt. Ihr wisst nicht, was tatsächlich in dem Sperrholz tatsächlich ist. Generell ist es nicht einfach mal auszuprobieren, denn manche tun das, aber ich empfehle das wirklich nicht. Denn stellt auf jeden Fall sicher, dass, was immer ihr tut, ihr auf keinen Fall PVC oder Vinyl verwendet, denn was ihr zum Beispiel in einigen Handarbeitsgeschäften arbeiten kann. Denn PVC oder Vinyl sind nicht sicher fürs Lasercutting. Denn in dem Fall setzen sie Gase frei, die den Laser korrodieren können. Und andere Materialien können auch sehr leicht anfangen zu brennen. Und das wollt ihr nicht in einem Lasercutter. Also geht da bitte auf Nummer sicher. Und verwendet also kein PVC. Laser kann mit unbekannten Material gearbeitet werden. Materialien, die nicht 100% Baumwolle sind oder generell Material, das mit Epoxidharz bedeckt ist. Zum Beispiel Acrylstücke von einem älteren Job hier, wenn ihr das neu verwenden wollt. Stellt also auf jeden Fall sicher, dass da keinerlei Reste von Epoxidharz bei sind. Von Kleber, mit dem man Kleberflecken, Kleberreste und dergleichen. Denn also mir ist schon mal passiert, dass ich schon mal über Epoxid gelaufen bin. Aber das riecht ja augenblicklich, sobald der Laser das erste Mal ein bisschen Epoxidharz begrüßt. Also ihr riecht das sofort, es ist definitiv nicht gesund. Und stellt auf jeden Fall sicher, dass das euer Holz keinerlei Öl oder natürliches Harz enthält. Das kann nämlich auch sehr leicht anfangen zu brennen. Also sollte alles, macht das bitte alles nicht. Achtet bitte sehr darauf, das nicht zu tun. Also, und hört in eurem lokalen Hackspace, holt euch auf jeden Fall den Einführungskurs da ab. Lest das Benutzerhandbuch. Es ist keine Entschuldigung zu sagen, das wusste ich nicht. So, also. Jetzt kommt der interessante Teil, der spaßige Teil im Vergleich. Wie man tatsächlich Dateien dafür vorbereitet. Wie erstelle ich jetzt tatsächlich Dateien zum Lasercutten? Oder also wie bediene ich den Computer, der mit dem Lasercutter tatsächlich spricht? Mit dem Sprechen. Also was ihr üblicherweise habt, ist eine Software, wie zum Beispiel VisiCut. Es gibt VisiCut ist zum Beispiel eine der freien Open Source Software dafür. Was dieses Programm speziell kann, kann als Vektorgrafik SVG lesen, EPS, DXF und ihr eigene VisiCut-Dateiformat namens PLF. Also wie bereitet man die vor? Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, dahin zu kommen. Also eine Möglichkeit ist, wenn ihr euch bereits mit, also wenn ihr so der Ingenieurtyp seid und bereits mit CAD-Software gearbeitet habt, zum Beispiel mit FreeCAD, dann könnt ihr einfach nach DXF exportieren. Also eure entsprechende Zeichnung im DXF-Format rauskopieren. Das kann dann wiederum die Lasercutter-Software soweit einlesen. Das ist also kein Problem, wenn ihr euch also damit mit CAD auskennt. Natürlich, es ist natürlich so, dass also normalerweise ist CAD-Software halt für 3D geeignet und das ist üblicherweise nicht so das Beste, wenn man so einen 2D-Prozess wie Lasercutting bearbeiten möchte. Und wenn ihr also ein ziemlich großes, umfangreiches, kompliziertes Projekt habt, ein Puzzle zum Beispiel oder diese geschnittenen Holz-3D-Puzzle, die ihr zusammen stecken wollt, und sich dann zum Beispiel also ein Dinosaurier-Skelett ergeben oder so etwas in der Art. Wenn ihr so etwas bauen wollt, was dann in ein 3D-Objekt zusammengesteckt werden kann, dann macht es sicherlich viel Sinn, wenn ihr eine tatsächlich 3D-CAD-Software verwendet. Aber, also ihr könnt es natürlich durchaus probieren, aber also wenn ihr euch mit CAD auskennt, dann nutzt es gerne. Aber wenn ihr gerade neu mit dem ganzen Thema anfängt, dann ist es vielleicht ein bisschen zu groß, zu viel für die Aufgabe. Also ein wesentlich einfacher Weg, damit anzufangen, ist einige Online-Tools zu verwenden. Zum Beispiel MakerCase.com. Und da schalte ich jetzt gerade mal rüber auf die Webseite hier. Also wenn ihr MakerCase.com aufmacht, dann seht ihr eine Auswahl an verschiedenen Boxen, die ihr damit generieren könnt, die ihr mit dieser Software machen könnt. Normalerweise fange ich hier mit dieser einfachen Basic-Box, der ganz einfachen Kiste links, klickt dann da drauf und könnt ihr so eine Vorschaubild hier sehen von dieser Box, von dieser Kiste, die ihr hier mit generiert. Und als erstes tun wird, ist eine vernünftige Maßeinheiten einstellen. Wir sind in Deutschland, also nehmen wir einfach mal Millimeter hier und nicht zöllig hier. Dann definieren wir die Größe der Kiste. Wir gucken auch, ob das die Innen- oder Außenmaße sind. Und was wir auch einstellen müssen, ist die Materialstärke hier. 3 mm ist eigentlich ganz gut. Also meistens arbeite ich mit Acryl und Holz oder Holzmaterialien. Und die sind meistens 3 oder 4 mm. Also 6 oder 9 ist viel zu viel, aber ihr könnt natürlich auch hier eine eure eigenen Maße hier einstellen, 4 mm in unserem Fall hier. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit 3 und definieren wir mal die Höhe als 3 cm oder sagen wir mal 5 cm. Und ich möchte so eine kleine Box, eine kleine Kiste für mein Elektronikprojekt erstellen. Und wir nehmen jetzt einfach mal, es ist eine entsprechend lange Leiterplatte hier. Also sagen wir mal, es ist 10 cm breit und 5 cm tief. Eine kleine, süße kleine Kiste hier. Warum nicht? Also wir sagen mal, das müssen entscheiden, ob die Kiste jetzt offen oder geschlossen ist. Also zum Beispiel, ich möchte irgendeine kleine Kiste haben für Badezimmer, für meine Haarnadeln und weitere Sachen. Und ich möchte zum Beispiel meinen Namen drauf aggregieren oder so. Das kann ich damit natürlich auch. Aber in den meisten Fällen, wenn ich etwas für meine Elektronik baue, dann will ich die Kiste, das Gehäuse meistens geschlossen haben. Scrollen wir mal etwas runter. Wir können noch, wir sehen also aus, wie die Kanten miteinander verbunden werden sollen. Das setzen wir meistens auf Finger, also auf Finger hier. Die wollen wir üblicherweise ein bisschen kleiner haben, die Finger, da wir die Ecken zusammenkommen. Vielleicht zum Beispiel hier, das sieht ganz gut aus. Der Grund ist, ich zoome jetzt ja mal ein bisschen rein und ziehe das ein bisschen rum mit der Maus, um die Ansicht zu ändern. Also was wir wirklich wollen hier, wir möchten, dass diese kleinen Finger hier rausgucken, denn das macht es viel, viel einfacher, die Stücke zusammen zu kleben. In einigen Fällen brauchen wir vielleicht sogar noch nicht mehr Kleber dafür, weil die Teile aus Holz zum Beispiel, weil die Teile bereits so ganz gut zusammen klemmen. Aber wenn wir zum Beispiel Acryl verwenden, dann brauchen wir schon einen Spezialkleber dafür, der in der Lage ist, Acryl flach zusammenzukleben. Hier. Also das ist ein spezieller Epoxidkleber hier, Epoxidharz für Acryl. Es gibt davon verschiedene Sorten, also müsst ihr schauen, dass die Sorte, die ihr verwendet, für Plastik entsprechend geeignet ist. Aber im Fall von Holz könnt ihr einfach einen Heißkleberpistolen verwenden oder einen schnellen Kleber oder dergleichen. Wenn ihr stattdessen hier flache Oberfläche.
And when you're done and happy, and maybe you want to define the outer or inner dimensions depending on.
Man kann dann die anderen Dimensionen definieren. Es kommt darauf an, will ich jetzt die Außenseite optimieren oder die Innenseite. Es sind einige Entscheidungen, die ihr dann treffen könnt. Ich downloade dann die Pläne für die Box. Stellt da niemals was um bei den Einstellungen. Ich möchte jetzt eine SVG runterladen. Man kann es auch als DXF-Format herunterladen, aber mit Vektorgrafiken nehmen wir jetzt SVG. Und ich habe bereits schon mal damit gearbeitet. Das sieht dann so aus, wenn man es öffnet. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. So. Ich erhöhe jetzt mal die Strichstärke hier, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Also die Strichstärke ist eigentlich egal. Das werden wir gleich sehen. Aber nur damit ihr das jetzt besser sehen könnt, womit wir arbeiten, so sieht das Ganze aus. Das ist eine Vektorgrafikdatei, die von der Webseite erstellt wurde. Ich habe das jetzt mit einem Programm, das heißt Inkscape, geöffnet. Das kann man unter inkscape.org/download herunterladen. Und hier sehen wir die einzelnen Teile von der Schachtel mit den sogenannten Fingern und den Ausschnitten. Und dann sind die auch noch beschriftet, damit man weiß, welches Teil wohin muss. Aber vielleicht möchte ich da auch noch selbst beschriften. Irgendwie, das ist mein Projekt oder so draufschreiben. Und dafür will ich eine andere Schriftart verwenden. Vielleicht das. So, und jetzt habe ich meine Schachtel ein wenig personalisiert. Bei Elektronik könnten auch Kabel rein und raus gehen, außer ich verwende Batterien. Okay, so diese Beschriftungen sind jetzt nicht so richtig, aber wenn wir annehmen, dass das die Rückseite ist, habe ich hier vielleicht ein Loch. Um das Loch symmetrisch zu machen, halte ich Steuerung gedrückt. Und ich will keine Füllung, aber ich will eine Kontur drumherum haben. Und genau, in voller Farbe. Und das machen wir jetzt rot. Jetzt kopieren wir die Farbe auf dieses Objekt. Und jetzt haben wir es rot gemacht. Auch hier spielt die Strichstärke keine Rolle. Ich könnte sagen, ja, ich möchte hier jetzt ein Loch hineinbohren. Wir arbeiten hier auch in Millimetern, denn damit, die haben wir festgelegt, diese Einheit. Und nun können wir festlegen, ja, die Größe von dem Loch, 8x8 Millimeter, um, ja, damit man einfach einige Kabel in die Box hinein und hinausführen kann. Man kann es auch schöner positionieren, vielleicht zentriert. Aber das ist ein einfacher Weg, die Dinge zu machen. Und ja, kann das jetzt speichern und rüber kopieren auf meinen Computer und damit er mit Lasercutter kommuniziert und dann wäre ich fertig. Aber es fehlt noch was. Worauf wir achten müssen, also das ist ein Textobjekt und das ist ein Kreisobjekt. Also das sind noch keine sogenannten Pfade. Wir müssen hier also wirklich starten zu lernen, was Vektorgrafiken bedeuten und wie sie funktionieren. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, eine vollständige Einführung zu geben, aber es gibt verschiedene Arten von Objekten und wir sollten vor allem mit Pfaden arbeiten. Im Moment haben wir halt dieses Kreisobjekt und dann müssen wir auslehnen Objekt zu Pfad und dann dasselbe auch mit dem Textobjekt machen. Wenn wir jetzt auf die Nodes, auf die Knoten schauen, sehen wir, dass das kein Text mehr ist, sondern dass ich die Grafik hier bearbeiten kann. Aber den Text selbst kann ich nicht bearbeiten. Ich kann immer einen Teil davon löschen, aber ich kann jetzt mit keinem Textwerkzeug hier arbeiten. Jetzt kann ich meinen Text nicht mehr bearbeiten, aber der Lasercutter wird ihn jetzt verstehen, weil er halt im richtigen Format ist. Jetzt kann ich diese einfache Schachtel als SVG speichern und sie auf den Lasercutter übertragen. Und ja, das würde dann funktionieren. So, das war jetzt meine kleine Demonstration. Bei der Arbeit mit Lasercuttern müssen wir halt ein paar Dinge beachten, wenn wir Vektorgrafiken erstellen. Für die Erstellung muss man das Projekt planen und das Material auswählen. Das ist ganz wichtig natürlich. Das ist jetzt ein älteres Projekt von mir. Das ist ein 8x8x8 LED-Würfel mit 5 mm LEDs. Und der ganze Aufbau besteht aus ziemlich vielen Drähten, die mit einem Haufen LEDs verbunden sind. Und wenn man dagegen steht, wird es sich verbiegen oder kaputt gehen und das ist nicht mehr schön. Also man will es davor schützen, dass jemand drüber fällt oder dass es hinunterfällt. Aber ich will den Würfel noch sehen können und deswegen brauche ich eine transparente Acrylbox. Das habe ich hier gemacht auf makercase.com. Ich habe die Schachtel da erstellt und an meine Vorstellungen angepasst. Wenn wir jetzt nochmal die Datei anschauen, sehen wir, dass die Höhe hier, der Abstand zwischen diesen Punkten, so, wie ihr das hier seht, so 2,9 mm beträgt. Ich habe es jetzt nicht richtig positioniert, aber es sind 3 mm. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch richtig erkennen. Also Wir müssen halt wirklich daran denken, welches Material wir verwenden. Diese Einstellungen ändern sich. Man kann diese Datei nicht für 2 mm oder 4 mm verwenden, denn dann passen diese Finger, diese Ausschnitte nicht mehr ineinander. Und wenn es noch dicker ist, dann passt es gar nicht mehr. Also bevor man das Ganze designt, müssen wir wissen, mit welchem Material wir das machen wollen. Und in diesem Fall war es eben 2 mm transparentes Acryl für den LED-Würfel. Und das schwarze Acryl ist jetzt 3 mm dick. Das ist die Electronics-Box. Das war einfach jetzt nur ein Testaufbau, um die Elektronik zu testen, aber so sieht es aus, wenn es an ist. Und rechts seht ihr Getränkehalter aus Holz, die kann man an die Wand schrauben. Die habe ich auch mit MakerCase.com gemacht und dann bearbeitet und personalisiert in Inkscape. Es ist eigentlich ganz einfach, nicht so viel Aufwand, aber je komplizierter das Projekt ist, umso besser ist es, eigentlich eine 3D-CAD-Software anstelle von Vektorgrafiken zu verwenden. Und was ich noch sagen will, ist, der schwarze Teil hier, also das ist eigentlich die Unterseite, der Würfel steht auf dem Kopf. Ihr seht hier 1 mm dicke Drähte, die da rausstehen. Und dieses Muster von Löchern habe ich in das Acryl reingebohrt mit dem Lasercutter. Also ich habe ein Quadrat und dann ja, ganz viele Kreise darin erstellt und natürlich darauf geachtet, dass alle richtig positioniert sind in der richtigen Größe. Aber so ist diese Platte entstanden. Und also es ist wirklich super präzise. Die Löcher sind nur ein wenig größer als der Draht. Ich weiß nicht mehr genau, waren es 0,9 oder 1 mm. Und ja, die Löcher dann 1 oder 1,1 mm. Also ich habe da nicht viel Toleranz gelassen, aber es passte perfekt. Und es war super, damit zu arbeiten. Und das ist eben diese Präzision, die man mit Lasercuttern erreichen kann. Mit 3D-Druckern kann man zwar noch viel ausgefallenere Sachen machen, aber das Ergebnis wird nicht so schön sein. Also das Ergebnis mag nicht so präzise sein mit dem 3D-Drucker. Der 3D-Drucker erhitzt das Material und wenn es abkühlt, zieht es sich ein wenig zusammen und dadurch können ein wenig Ungenauigkeiten entstehen. Und mit dem Lasercutter hat man sehr präzise Resultate.
Ihr müsst also eure Maschine kennen. Ihr müsst wissen, welche Arten von Material ihr bearbeiten könnt. Nicht alle Lasercutter können das gleiche Material bearbeiten. Metall zum Beispiel kann üblicherweise nur in den teuren Profimaschinen bearbeiten werden, aber nicht üblicherweise mit denen, die ihr bei euch im Hackspace findet. Das heißt, ihr müsst also auch prüfen, dass die Dicke der verschiedenen Materialien innerhalb des Bereichs ist, den der Lasercutter bearbeiten kann. Und natürlich die maximale Größe, die in euren Lasercutter reinpassen. Also ein 14x40 Zentimeter Quadrat wird nicht in einen normalen 30x irgendwas Lasercutter reinpassen. Also schaut euch die grundlegenden Eigenschaften der Maschine an, die Maße der Maschinen, und schaut, was die kann. Ihr müsst natürlich auch wissen, euer Material tatsächlich selbst kennen, mit dem ihr arbeiten wollt, also was ihr zum Beispiel achten müsst. Wenn ihr zum Beispiel die Oberfläche von Acryl bearbeiten wollt, dann sieht diese Oberfläche milchig weiß aus. Das heißt, die wird also weißer sein. Also wenn ihr, also zum Beispiel schwarzes Acryl wird so leicht hellgrau werden, weiß entsprechend Weißfläche werden. Das heißt, die Oberfläche wird praktisch heller werden. Bei Holz ist das genaue Gegenteil. Wenn also die Oberfläche von Holz entsprechend anbrennt, dann wird das wird die Oberfläche dunkel sein, leicht verbrannt aussehen. Das heißt, ihr könnt also verschiedene Art von Brandmarken auf Holz durchführen. Wenn ich also zum Beispiel mit den Schildern hier, mit den Drinks-Schildern hier gearbeitet habe, hatte ich ein bisschen mit einer Einstellung rumspielen müssen, weil ich das wesentlich kontrastreicher haben wollte. Ich wollte also, dass die Buchstaben so dunkel werden, wie sie jetzt sehen. Und da musste ich die Einstellung ändern, weil mit den Grundeinstellungen die Buchstaben wesentlich heller aussahen hier. Das heißt, ihr müsst also da auch ein bisschen mit rumspielen. Und was ich also gezeigt habe über diese Plastikspiegel hier, da gibt's ein paar Dinge, die ihr beachten müsst. Zum Ersten, in dem Fall könnt ihr nicht mit der oberen Oberfläche arbeiten, sondern mit der Rückseite davon. Also nicht der Vorderseite, die Rückseite. Denn die spiegelnde Beschichtung ist in der Tat auf der Rückseite des Acryls. Das heißt, ihr müsst also praktisch umgekehrt drauflegen. Das heißt natürlich auch, dass ihr euer Design in der Software entsprechend spiegeln müsst. Und insbesondere, wenn ihr zum Beispiel ein Logo oder Buchstaben verwendet oder irgendeine Art von Text, dann müsste das beachten, dass das Ganze natürlich dann spiegelverkehrt auf eurem Spiegel sein wird. Das heißt, ihr müsst es entsprechend in der Software spiegeln, damit es richtig aussieht. Und darüber hinaus müsst ihr es praktisch negieren, also invertieren. Denn wenn ihr Engraving macht, ihr betont die Stellen, die ihr tatsächlich graviert hier. Das eine wird dunkler, heller, das andere wird dunkler. Aber wenn ihr mit reflektierenden Beschichtungen arbeitet, dann nimmt ihr praktisch das Spiegelnde davon. Das heißt, ihr entfernt diese spiegelnden Eigenschaften hier. Das heißt, die betonten Teile ist halt das, was spiegelt. Das heißt, ihr müsst also praktisch das Invertierte davon wegnehmen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen, was ihr also seht, gut, das ist ein schlechtes Beispiel hier, denn hier habe ich vergessen, es andersrum zu tun. Ihr seht also, dass hier ist es eigentlich egal dafür. Was ihr also seht, ist, ich hätte es eigentlich genau andersrum machen sollen. Das heißt, ich hätte diese Fläche hier gravieren müssen und die anderen weglassen müssen für den Effekt, den ich eigentlich haben wollte. Also, je nachdem, wie euer Design aussieht, müsst ihr das beachten oder nicht. Also sprich, das Ganze reflektieren, also spiegelverkehrt schreiben und gegebenenfalls negieren, invertieren, wenn das, was ihr betonen wollt, die reflektierenden Ebenen sind. Also, und jetzt müsst ihr auch in gewisser Weise verstehen, wie ihr die Datei tatsächlich jetzt ladet in die Software. Das heißt, wenn ihr die Datei also reinladet, das Vektorgrafikdatei ladet in die entsprechende Software, in die Kontrollsoftware, zum Beispiel VisiCAD, dann, also die Software hat verschiedene Möglichkeiten, die Datei zu interpretieren. Zum Beispiel, dass sie kann sie alle Objekte tatsächlich gleich behandeln. Wie zum Beispiel, was wir hier haben in dem Beispiel. Wir haben also ganz viele verschiedene Dinge hier, die nicht prozessiert bearbeitet werden sollen. Zum Beispiel dieser ganze Text hier, Back oder Box, das soll die Software soweit ignorieren, weil ich möchte zum Beispiel nicht, dass auf meiner Schachtel auf dem Boden Bottom steht und auf dem Deckel steht Top. Das heißt, ich möchte tatsächlich nicht, dass der Laser das hier beachtet hier. Ich möchte es aber trotzdem drin lassen, damit ich selbst verstehe, was diese Datei macht. Das heißt, ich möchte also, dass meine Software das Ganze ignoriert. Das heißt, wenn ich das also einfach so prozessiere, bearbeite, wie es ist, dann wird das Ganze schief gehen. Aber für komplizierte Projekte, dann will ich zum Beispiel Kommentare machen, damit ich selbst mich noch erinnern kann, warum ich bestimmte Designentscheidungen getroffen habe. Also, das sind also praktisch alles Notizen an mich selbst, aber die möchte ich natürlich nicht, dass sie tatsächlich dann mit dem Lasercutter ins physikalische Material gebrannt wird. Das heißt, ich lade die Datei und möchte dann nicht, dass alles genau gleich behandelt wird. Das heißt, was ich also mache, ist, die Datei einfach bei Farbe zu sortieren. Also ich denke, das ist das Intuitivste, das zu machen. Also was ich üblicherweise mache, ist, dass ich zum Beispiel nicht schwarz verwende, sondern zum Beispiel Lassen wir nach RGB gehen und wir nehmen dann. Nehmen wir zum Beispiel blau. Hier. Zum Beispiel, sie nehmen üblicherweise die beiden Farben Rot und Blau. Das ist einfach mein, was ich persönlich am liebsten tue. Also Rot für Linien, die rausgeschnitten werden müssen, und Blau für Flächen, die graviert werden sollen. Ich weiß zum Beispiel, dass das hier rot ist, das heißt, das wird entsprechend rausgeschnitten, und das Blaue wird graviert, also nicht rausgeschnitten, sondern nur graviert. Also, was ich also üblicherweise auch mache, ist ein kleines, und das, okay, das wollte ich nicht, ich wollte ein kleines Rechteck da machen, und was ich da machen, ist Farbe ändern hier. So, lass uns mal Gelb verwenden. Dafür.
This interface has changed.
Okay, das Interface hat sich geändert. Hier komme ich gerade nicht klar. Aber nehmen wir einfach mal ein Grün. Grün außen und die Füllung jetzt in Pink. Das heißt, wir haben jetzt ja verschiedene Farben, die sich von dem Rot und dem Blau, was ich sonst hier verwende, unterscheiden. Und was ich dann üblicherweise mache, ist, das setze ich dann üblicherweise auf die große Größe 10x10 mm und platziere es ganz oben im oben links, in der oberen linken Ecke. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur eine Referenz im Hinblick auf die Größe, sondern auch ein kleines Testobjekt. Also was ich üblicherweise mache, wenn ich meine Dateien in die Lasercutting-Software wechsle, dann verarbeite ich das als erstes. Dann auf die Art und Weise habe ich einen ganz guten Referenzpunkt hier. Das ist oben links und die Home Position, der Referenzpunkt, der Nullpunkt meines Lasercutters selbst. Und jemand wird euch zeigen, wie man das tatsächlich einen solchen Referenzpunkt mit dem Lasercutter nutzt. Also wenn ihr neu anfangen wollt, nachdem ihr unterbrochen habt, dann ist es ziemlich gut, wenn ihr so eine solche Ecke in eurem Material definiert habt. Denn es kann passieren, dass ihr beim nächsten Mal das Ganze leicht verschoben ist, euer Material leicht verschoben ist oder schmutzig geworden ist oder verkratzt oder wie auch immer. Und das heißt, möchtet euch eventuell aus verschiedenen Gründen entscheiden, nicht exakt an einer anderen Stelle aus dem Material zu schneiden. Aber auf die Art und Weise habt ihr immer einen konstanten Referenzpunkt hier mit dem Laser. Also was ich also üblicherweise mache, ist also die Datei öffnen in VisiCut. Dann wähle ich Schneiden auf Grün, gravieren dieses Pink hier und alles andere ignorieren. Und damit überprüfe ich dann an diesem kleinen Testobjekt hier, dass alle meine Einstellungen an Leistung, an Geschwindigkeit und so weiter richtig sind. Und wenn das dann wieder und wieder neu. Wenn ihr ein Projekt habt und das relativ häufig wiederholt, müsst ihr natürlich jedes Mal machen, aber für die ersten Einstellungen ist das natürlich dann ganz gut.
Und ich habe hier jetzt Getränkehalterboxen, die sehen alle gleich aus. Und dann brauche ich nicht jedes Mal diesen Bezugspunkt. Und beim nächsten Mal, wenn ich daran arbeiten will, öffne ich die Datei und sage VisiCut einfach: Schneide bitte alles aus, das rot ist, und lass alles, was blau ist, das wird graviert, und den Rest kannst du ignorieren. Das ignoriert dann das Referenzquadrat und auch die Labels, die Beschriftungen, die ich da drin habe.
So, that's why I recommend using color.
Und deswegen empfehle ich, dass man Farben verwendet, weil sie sehr intuitiv sind. Was wir noch verstehen müssen, ist, wie die Lasercutter-Software die Objekte in der Datei interpretiert. Und das sind die wichtigsten Dinge, die man jetzt beachten muss. Wie schon zuvor gesagt, ich habe schon ein bisschen gespoilert. Dieses Textobjekt ist unabhängig von der Software, aber vor allem, wenn man personalisierte Schriftarten verwendet, kann sich das Aussehen verändern. Und deswegen will man die Schriftart eigentlich immer in Vektorpfade umwandeln. Und auch die Dicke der Linien spielt keine Rolle, wie schon zuvor gesagt. Wenn wir die Definition von diesem Pfad ansehen, dann sehen wir vier Pfadknoten dafür. Und genau, sie haben eine bestimmte Größe, sonst wären es ja Koordinaten und kein Vektor. Und da gibt es eine Einstellung, die die Strichstärke bestimmt, aber der Pfad selbst ist einfach eine einzige Linie, die um das Objekt geht. Und der Lasercutter hat keine variable Breite, sondern eine Vordefinierte, die sehr klein ist. Wenn wir jetzt das beispielsweise gravieren wollen, anstelle es zu schneiden, versuchen wir das jetzt mit einem neuen Objekt. Also wir wollen den Kreis hier. Lass uns nochmal die Farbe in der Mitte entfernen. Und jetzt eine andere Farbe. Und jetzt machen wir es ganz viel dicker. Wenn ihr zum Beispiel ein Logo entwerfen wollt, das irgendwie so aussieht und einen Buchstaben in die Mitte setzen wollt, so zum Beispiel, dann wollt ihr das vielleicht gravieren. Aber so wird es nicht interpretiert werden, denn das ist die Definition eines Kreises. Also müssen wir das Objekt wieder in einen Pfad umwandeln. Und jetzt genauso wie hier haben wir einen von vier Knoten definierten Kreis mit einer bestimmten Strichstärke. Wenn wir das jetzt gravieren wollten, hätten wir jetzt keine Fläche, wie wir sie hier sehen. Das wird nicht verarbeitet. Es wird der Pfad selbst verarbeitet. Und der Pfad sieht so aus wie hier. Der Laser graviert also eine einzige dünne Linie ein. Also er zerkratzt quasi die Oberfläche und das ist dann die Linie. Die Definition der Strichstärke, die wir hier haben, spielt keine Rolle. Wir können sie auch zu Null setzen und sie würde noch immer als eine einzige Linie verarbeitet werden. Was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist also nicht das Endresultat. Wir müssen verstehen, wie wir das Objekt definieren und was es wirklich ist. Also auch wenn es aussieht, als wäre es gefüllt, eine Fläche, die wir gefüllt haben, es ist eigentlich nicht so. Wenn wir so eine Fläche erstellen wollen, dann müssen wir anders handeln. Also solche Linien sind sehr gut zum Ausschneiden, aber weniger gut zum Gravieren. Also so wie hier die grüne Linie um das Quadrat. Das wäre die Umrandung. Ich muss das mal konvertieren in einem Pfad. So, wieder bei vier Knoten definiert. Ja, also Fehler zu machen ist hier wirklich einfach und da vergisst man Dinge und dann funktioniert es nicht wirklich so, wie man will. Also stellt immer sicher, dass ihr bei allen Objekten Pfade habt und nicht irgendeine andere Art von Objekt. Also ein Stern, Spirale. Es gibt da ganz viele lustige Dinge, die wir tun können, aber wir müssen den Strich oder das Objekt immer in einen Pfad umwandeln. Okay, bleiben wir erst noch bei den Linien. Also, die sollen geschnitten werden. Wie gesagt, die Liniendicke ist egal. Jede Linie entspricht des Diameters des Laserstrahls. Linien können also geschnitten werden, können eigentlich auch graviert werden, aber man würde es kaum sehen, also weil die so dünn sind. Ja, also es wäre kein gutes Resultat, weil es eben kaum sehbar ist. Dann gibt es noch Flächen, gefüllte, die kann man nicht schneiden, aber die kann man dann gravieren. Wenn wir hier zurückgehen, das ist jetzt keine Füllung. Das linksherum ist eine Füllung, aber das hier ist keine Füllung. Nur weil es so aussieht wie ein Bereich mit Füllung, muss es nicht einer sein. Wenn man hier auf die Einstellungen schaut, dann sieht man hier die Linienfarbe und es ist nicht gefüllt. Hier, jetzt das Pinke, das ist die Füllung. Das könnte ich jetzt gravieren. Also den blauen Bereich kann man eben nicht gravieren. Also das sollten wir uns merken. Wie bereits gesagt, was wir sehen, ist nicht das, was wir bekommen. So ein weiterer Fehler ist es, Objekte zu überlagern. Zum Beispiel wollen wir diesen Kreis als eine Fläche definieren. Also könnten wir einen weiteren Kreis erstellen mit einer Füllung, aber mit keiner Umrandung. Jetzt haben wir einen pinken Kreis. Passen wir ihn an den anderen an, so mit der gleichen Farbe. Und jetzt erstellen wir noch einen kleineren Kreis. Und den färben wir weiß. Nun verschiebe ich den in die Mitte. Es gibt ein paar kleine Tricks, wo man die Dinge anordnen kann. Und man kann sie sogar gruppieren. Wenn ich sie jetzt nur über den Bildschirm ziehe, sieht das aus wie ein einziges Objekt. Genauso wie der andere Kreis ein einziges Objekt ist. Die Optionen findet ihr hier unter Objekt, Gruppieren oder Gruppierung aufheben. Und mit den Shortcuts daneben geht es eben viel schneller. Wenn ihr die Gruppierung aufhebt, seht ihr zwei Umrisse für die separaten Objekte und der weiße Kreis liegt nur auf dem blauen. Okay, machen wir den Kreis mal ein wenig kleiner. Und zentrieren. Jetzt sehen die beiden Kreise beinahe gleich aus, aber hinter dem linken können wir die rote Linie sehen und bei dem rechten erkennen wir sie nicht, weil die Mitte von dem Kreis eben nicht ausgeschnitten ist. Mit transparentem Hintergrund würde der Unterschied gar nicht auffallen. Die beiden sehen gleich aus, sie sind es aber nicht. Also keiner der Kreise wird eigentlich das machen, was du willst. Der Lasercutter wird den blauen Bereich gravieren, der hinter dem weißen Kreis weitergeht und dann wird erst die weiße Fläche bearbeitet. Und wenn man ihm sagt, er soll nichts tun, dann passiert auch nichts. Und das Ergebnis wäre halt eben das, ein voller Kreis. Und wenn man nur das Weiße definiert, dann wird eben die Mitte doppelt graviert. Also,
dann würde die Mitte doppelt bearbeitet, dass es und aber nicht ungraviert werden. Das geht natürlich nicht. Das heißt, es ist also nicht das, was ihr wollt. Das heißt, was ihr tatsächlich wollt, um das zu erreichen, dann müsst ihr eine Funktion verwenden, die praktisch das eine Objekt vom anderen abzieht. Und dann habt ihr genau das, was ihr wollt. Dann habt ihr hier genau ein Objekt mit den entsprechenden Sachen und mit den entsprechenden Umrändungen. Das heißt, nur dieses eine Objekt wird also praktisch das Ergebnis erzeugen, was ihr tatsächlich erreichen wollt. Könnt ihr noch zusätzlich einen Buchstaben da rein tun. Dann, wenn ihr das gravieren wollt, dann müsst ihr das auch einen Pfad umwandeln und die Farbe entsprechend ändern für das, was ihr da verwenden wollt. Zu dem Blau hier in unserem Beispiel. Sieht also gut aus. Das löschen wir mal. Das wollen wir so in der Form nicht. Und das wäre euer ganz einfaches Logo hier. Diese beiden Objekten. Das würde tatsächlich funktionieren. Ihr könnt das also zum Beispiel hier, lassen wir das hier wegtun, das Label hochtun. Das hier ist mein Logo. Das verschieben wir hier. Verschieben wir nach da. Diese hübsche kleine Schachtel hier. Und das ist also ein Beispiel, wie auf Dinge, die man achten muss. Also was ihr also auf dem Bildschirm seht, ist nicht unbedingt das, was er tatsächlich bekommt. Das ist also nicht einfach ein Grafikdesign. Das ist also nicht so einfach wie ein PNG oder JPEG erstellen. Also, das heißt, der Lasercutter liest also tatsächlich die technische Information, die da drin gespeichert ist. Also nicht die optischen Eindruck, sondern tatsächlich die entsprechenden Instruktionen, die dann die einzelnen Objekte einzeln bearbeiten. Und das ist nicht euer Ergebnis. Das heißt also, Objekte übereinander legen ergibt in der Regel nicht das Resultat, was ihr haben wollt. Das heißt, ihr bekommt also eventuell ganz, ganz komische Ergebnisse, richtig lustige Ergebnisse, wenn ihr das versucht, aber nicht das, was ihr wollt. Also in dem tatsächlichen Datei, die gemacht wird und tatsächlich bei dem tatsächlichen Objekt, was dann erzeugt ist. Als ich mit Lasercutting angefangen habe, habe ich recht lange gebraucht, bis ich all die Hintergründe dahinter verstanden habe und bis mir der Dateien so erzeugt habe, dass auch tatsächlich das rauskam, was rauskommen sollte. Also sprich, ihr solltet viel Zeit daran investieren können, eure Dateien nochmal durchzuschauen, zu reinigen, sauber zu machen, sauber zu definieren, für selber Logos und dergleichen, damit die tatsächlich für Lasercutting verwendet werden können. Ein anderer Fehler, den ich recht häufig gemacht habe zu Beginn, ist zu viele Details haben in meinen Dateien. Also das hier ist zum Beispiel jetzt nicht besonders, keine besonders kompletten Objekte, aber lass es einfach mal hier reintun und dann machen wir hier irgendeine super komplizierte Form hier. Und wenn wir jetzt tatsächlich in die Definition hier angucken, dann in die entsprechenden Knoten hier schauen. Jetzt dann drehen wir das mal ein bisschen heller, wenn wir das sehen. Dann sehen wir hier im Detail, das ist ganz okay. Hier ist ein bisschen viel los hier an der Stelle, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut. Aber ich denke, das würde funktionieren. Aber wenn wir rauszoomen, sieht es bereits sehr detailliert aus. Aber wenn euer Datei so aussieht, dann sind das definitiv viel zu viele Details. Es gibt ja eine Funktion, um einen Pfad zu vereinfachen. Und ihr könnt jetzt hier sehen, dass von dort nach vorwärts nach hier in der vereinfachten Variante überflüssigere Landinformation rausgeschmissen. Ich springe jetzt mal ein bisschen vor und zurück hier. Ihr seht jetzt also praktisch keinen Unterschied zwischen vorher und nachher. Also nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel hier. Das als zusätzliches Beispiel, der hier definiert wurde durch vier verschiedene Punkte. Aber ich kann natürlich einfach viel, viel mehr Informationen dazu fügen. Aber das wird natürlich nichts ändern, wie das Ganze im Endeffekt aussehen wird. Aber was dann passieren wird, ist dann in dieser Situation hier. Und also ich würde dann tatsächlich das vereinfachen und dann sehe ich, dass das Ergebnis anders aus ist, als das, mit dem ich reingekommen bin. Und selbst wenn ich dann noch weiter vereinfache und noch weiter und noch weiter und entsprechend oft mache, dann sehe ich, dass nicht mehr viel passiert hier davon. Also ihr könnt entsprechend mit den entsprechenden einfach machen. Denn wenn ihr etwas mit sehr, sehr vielen Nodes habt, mit sehr vielen Knoten habt, dann, was der Lasercutter dann macht, dann versucht er jeden dieser Nodes individuell zu behandeln. Und an jeder dieser Ecken habt ihr dann bewegt er sich sehr langsam und es kommt sehr, sehr viel Hitze an die entsprechende Stelle davon. Und es kann dann passieren, dass euer Material an der Stelle aufschmilzt oder sogar verbrennt, weil ich einfach viel zu viele Details in die Datei reingetan habe, die de facto nicht notwendig waren für die Formen, die ich tatsächlich haben wollte. Also sprich, wenn ihr irgendetwas etwas Komplizierteres habt, prüft sicherheitshalber, ob ihr die Pfade nicht noch zumindest ein bisschen vereinfachen könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da Informationen weggeht, dann geht nochmal einen Schritt zurück, schaut das macht eine der Vereinfachungen rückgängig oder schaut im Detail selbst rein. Aber das andernfalls, wenn ihr den ganzen Prozess nicht macht, dann brennt ihr euch eventuell Löcher in euer Design rein, in der Praxis. Und was ihr auf jeden Fall machen solltet, dann haben wir hier in dem Fall tatsächlich schon beantwortet, so macht, als ihr diese die Schachteldatei gemacht habt, stellt sicher, dass ihr tatsächlich als Einheit Millimeter verwendet. Hatten wir hier ganz zu Beginn gemacht bei diesem Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel bei einer neuen Datei anfängt, dann stellt auf jeden Fall sicher in den Seiteneinstellungen. Das ist ja das falsche Menü hier. Das ist die falsche Software. Hier sind wir in den entsprechenden Dokumenteigenschaften. Stellt sicher, dass in der Format, das Seitenformat, Seitenformat und die Anzeigeeinheiten nicht in Pixel ist, was man als Grafikdesigner macht, sondern immer auf Millimeter steht. Damit ihr tatsächlich dann eine akkurate Darstellung davon habt, was ihr tatsächlich cutten wollt. Ich meine, ihr könnt das immer auch entsprechend in der Lasercutter-Software einstellen, aber das fällt mir nicht besonders gut, das auf die Weise zu machen. Denn speziell, wenn ich etwas mache mit sehr hoher Präzision, wie hier in unserem LED-Würfel hier, da möchte ich sicherstellen, dass ich keinerlei Verschiebungen, Offsets drin habe, wenn das in meiner Software. Das heißt, ich möchte, dass das Ganze absolut präzise ist. Und deswegen möchte ich sicherstellen, dass meine Datei absolut korrekt ist, da, wenn ich das in die Lasercutting-Software reinlasse, wie VisiCut. Das heißt, ich möchte also ganz sicherstellen, dass ich keinerlei Umskalierung habe innerhalb dieses technischen Flows. Also stellt also sicher, hier Punkt 13, dass ihr die Seiteneinstellungen auf Millimeter als Einheit stellt, nicht auf Pixel. So, wie ich das eben schon erwähnt habe, wenn ihr ein kleines Quadrat hier, zum Beispiel 10 mm mal 10 mm, als Referenzpunkt an einer anderweitig nicht benötigten Ecke in eurer Datei platziert, in verschiedenen in Farben und das als allererstes bearbeiten, dann das ist sehr, sehr nützlich, wenn ihr mit runden Objekten arbeitet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ihr zum Beispiel nicht diese Boxen hättet, die natürlich sehr rechteckig, sehr quadratisch ist, sondern wenn ihr tatsächlich mit dem Ding hier oben links arbeiten wollt, ich lasse mal den Rest mal, dann habt ihr vielleicht diese Corner da drüber, dann könnt ihr praktisch entscheiden, wo die entsprechende Bereich ist. Eventuell ziemlich kompliziert, wenn die Kante relativ rund ist und nicht so eckig hier. Also wenn ihr das Ganze habt, dann ist es immer eine ganz gute Idee, die Voreinstellungen des Lasers entsprechend zu überprüfen, dass ihr je nachdem, welches Material ihr verwendet habt, welche Größe habt und also wie die Dicke ist. Und bearbeitet dieses kleine Rechteck, das kleine Quadrat zuerst, prüft, dass eure Voreinstellungen stimmen der Software und dass ihr in der Lage seid, das Material an der Stelle auch entsprechend durchschneiden zu können und nicht nur halb und so weiter. Und auf die Art und Weise habt ihr im schlimmsten Fall nur eine kleine Ecke von eurem Material bearbeitet und nicht das komplette Reich. Denn bei einer entsprechend größeren Datei, dann habt ihr schon eine ganze Menge Material da in dem Fall zerstört. Und in einem größeren Projekt kann das ziemlich teuer werden.
Ja, das sind jetzt meine Tipps. Das ist eigentlich nur Basisinformation. Und das sehen wir uns detaillierter im interaktiven Workshop an. Der folgt auf diesen Vortrag und wird nicht aufgezeichnet. Also wenn ihr diesen Talk als Aufzeichnung seht, dann tut es mir leid, dass ihr den Workshop verpasst. Ihr könnt aber Inkscape auf inkscape.org/download herunterladen, um all die Dinge, die ich gezeigt habe, auszuprobieren. Wenn etwas unklar war, können wir auch gerne im Live-Workshop darüber sprechen. Und auch die Q&A-Session findet dann im Workshop statt. Wenn ihr die Aufzeichnung hier anseht, dann kontaktiert mich einfach per E-Mail an merline@posteo.de. Okay, also wenn ihr jetzt zum Workshop wollt, bitte Inkscape herunterladen und installieren, bevor wir starten. Ich teile den Link und ja, bis bald. Tschüss.
So, you're all experts in laser cutting now?
Wir sind also alle Experten in Laser Cutting. Dieser Talk war eine Aufnahme von gestern. So, wir haben den Link zum den Q&A in den Pre-Talks. Und auf diesen Talk folgt nun kein Perso ohne Fingerabdrücke, no ID without fingerprints. Der wird auf Deutsch gehalten. Ja, das Q&A gibt es im Big Blue Button.
So, the first question is,
okay, wir machen es jetzt. Warum wird der Fokuspunkt an der Spitze angesetzt, oben und nicht in der Mitte des Materials? Okay, also der Talk war gestern, dann gab es einen Workshop und das habe ich in der Aufnahme eben so gesagt. Wir haben jetzt aber ein Q&A, aber wir können ein ausführlicheres Q&A später machen in der Bluebooks, wo ihr den Link hier findet. Also um auf die Frage zurückzukommen.
Also es gab eine Frage bezüglich Slide Nummer 5. Die Frage ist, wieso ist der Brennpunkt auf der Oberfläche des Materials und nicht im Material drin? Ich war also nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich ist, weil die unterschiedlichen Handbücher diese Information nicht genau sagen werden. Und gestern im Workshop habe ich dann gelernt, dass der beste Methode tatsächlich ist, den Brennpunkt etwa ein Drittel innerhalb des Materials zu haben, was natürlich viel Sinn ergibt. Also in diesem Slide hier habe ich gezeigt, dass das Licht dann sich noch weiter ausbreitet hier. Und deswegen werdet ihr also kriegt also nicht genug, genug Energie in dem Material selbst. Aber die exakte Fokusebene muss nicht genau in der Materialoberfläche sein. Aber wenn es nicht genau da ist, auf der entsprechenden Ebene, auf das Material eingestellt, ist es eventuell so weit daneben, dass der Prozess des tatsächlichen Gravierens oder Schneidens nicht funktioniert. Und ich hoffe, das klärt jetzt die Verwirrung über diese Frage.
Okay, die nächste Frage kommt von jemandem ohne Hackspace in seiner oder ihrer Region. Kannst du einen Online-Service für Lasercutting empfehlen?
Nein, kann ich leider nicht, denn ich habe keinerlei Erfahrung mit Online-Services selbst, mit entsprechenden. Denn ich habe immer den Lasercutter, der lokal für mich verfügbar war. Und es macht mir Spaß, damit rumzuspielen, herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, die ganzen Bereiche, die ich jetzt in diesem Talk nicht entsprechend abgehandelt habe, also im Wesentlichen, wenn ihr saubere Dateien habt und wenn ihr genau wisst, mit welchem Material ihr arbeiten wollt, dann und die ganzen diese Adjustments sind, dann könnt ihr natürlich auch die Services verwenden, die euch zur Verfügung gestellt werden. Also der Teil ist relativ leicht und sollte dann kein Problem sein. Das heißt, es ist einfacher, wenn ihr mit einem Online-Service arbeitet, aber es ist natürlich nicht so viel Spaß. Ich denke aber, der Hauptunterschied hier sind die Qualität und die Preise natürlich.
Es gibt eine Frage von IRC. Kannst du dich an bestimmte Anfängerprojekte erinnern, die man Freunden und Familie empfehlen kann, um nicht überkompliziert anzufangen?
Ja, also ich habe eine Menge Spaß damit gehabt, Schlüsselanhänger zu erstellen, was ihr im Ende des Talks gesehen habt. Da gab es eine ganze Menge Schlüsselanhänger hier. Und wie ich gesagt habe in dem Talk, fangt am besten mit Acryl an. Das ist relativ leicht zu verarbeiten, da kann man relativ leicht mit arbeiten. Es verzeiht ziemlich viel, es gibt sehr wenig Variationen im Material. Und fangt mit etwas klein, was klein ist und personalisiert ist. Wie zum Beispiel Schlüsselanhänger, Anhänger für eine Kette. Sucht euch etwas Einfaches und sucht ein Logo oder zum Beispiel ein Hai und schaut nach einem SVG-Datei on Dateien, guckt, ob ihr es irgendwie editieren könnt, personalisieren könnt, euren Namen draufschreiben könnt von Hand und dann schneidet mal einen roten Kreis drum. Das ist das dann der äußere Umfang des Lasercutters und erinnert euch dran. Das denkt natürlich auch dran, das Loch für den tatsächlichen für den Schlüsselring da machen, den nicht vergessen. Und das ist ein einfaches Projekt und ich empfehle das zum einen, weil es ist personalisiert, ist eine Menge Spaß und ihr könnt es immer mit euch rumtragen und es ist klein genug, dass ihr nicht wirklich viel große Mengen an einem sehr teuren Material verbraucht dabei. Das heißt, ihr könnt das nicht mit einem kleinen Projekt anfangen und es ist, nehmt was Leichtes, nehmt was Einfaches, wie gesagt, Schlüsselanhänger oder dergleichen oder in dem Fall eine 3D-gedruckte Schachtel, die das Ganze mit dem 3D-Drucker zu machen, würde relativ lang dauern, aber da müsst ihr natürlich dann natürlich etwas mehr über Details nachdenken und es kann viel mehr Dinge, die schief gehen und ihr verbraucht natürlich relativ viel eventuell teures Material. Das heißt, wenn ihr einen entsprechenden Local Hackspace habt, dann liegen auch viele Reststücke von Acryl oder Holz rum. Und da ist es natürlich einfacher, kleine Objekte wie einen solchen Schlüsselring, Schlüsselanhänger tatsächlich aus diesen Restmaterialien zu machen. Und da muss man dann meistens sogar noch nicht mal was groß für bezahlen, sondern einfach ein bisschen was in eine Spendendose tun, die dort rumsteht. Oder. Aber macht was Kleines, macht was Leichtes, dass ihr relativ leicht aus irgendwelchen Materialresten schneiden könnt. Denn wenn dann irgendwas schief geht, könnt ihr das relativ leicht neu machen, ist nicht viel verloren.
Wie viele Projekte hast du schon am Anfang zerstört? Oder hast nicht das Resultat erreicht, das du wolltest?
Ich habe ein paar schon in dem Talk soweit erwähnt. Zum Beispiel die, wo ich viele Details reingesteckt habe. Wenn ihr graviert, könnt ihr sehr, sehr viele Details haben. Aber wenn ihr sehr, sehr viele Informationen in sehr engen Ecken habt, dann wird's zerschneiden. Anderer häufiger Fehler ist, den Fokuspunkt, den Brennpunkt nicht richtig zu setzen. Und da ist, das passiert einem ganz leicht, wenn man so eine Routine hat, mit einer bestimmten Maschine arbeiten, dann vergisst man ganz gern schon bei der Checkliste im Kopf den einen oder anderen Punkt, wie Fokuspunkt einstellen. Und ja, ich weiß natürlich schon, was ich tue. Und wieso funktioniert das nicht? Was passiert hier gerade? Ich habe 3 mm Material eingestellt, verwende aber 4 mm Material und schon funktioniert das Ganze nicht mehr. Also das sind so die üblichsten Fehler. Ich habe so viele Dinge, so viel Material zerstört, auch ich habe auch oft Dinge mechanisch neu designen müssen. Also das Ganze ist ein sehr iterativer Projekt. Die ganzen Informationen hier in dem Talk sind sehr viel Learning by Doing, also Dinge durch Ausprobieren festgestellt. So.